Und ich möchte heute Abend mit der Hilfe des Herrn eine kurze Zusammenfassung der Brüderbesprechung auch geben, die letzten Freitag und Samstag stattgefunden hat. Es war die erste Brüderbesprechung in diesem Sinne, die wir über Skype gehalten haben. Und möchte schon auf das Ende hinweisen. Da haben die Brüder gesagt: Mensch, warum haben wir das nicht schon früher gemacht? Wir haben uns ja schon länger auch nicht gesehen. Osterkonferenz, Pfingstkonferenz ist ausgefallen, die Lagerversammlung. Und durch die technischen Möglichkeiten haben einige Brüder dann an ihren Geräten auch das Video eingeschaltet. Dazu konnte man tatsächlich auch die Brüder nicht nur hören, sondern auch sehen. Ja, wir haben letzten Freitag dann um 19 Uhr angefangen mit einer Gebetsgemeinschaft und dann auch die Berichte aus den einzelnen Ortsgemeinden wurden ausgetauscht. Und ich möchte nur ganz kurz auf einige eingehen. Bruder Schulz aus Berlin hat uns einen Trauerfall mitgeteilt. Einige von uns kennen Bruder Stolpe aus Rostock. Und so ist der Bruder verstorben am 31. Oktober. Und so dass ihr auch hier einfach informiert seid. Bruder Schulz wird auch die Beerdigung durchführen. Die Geschwister aus Gifhorn haben berichtet, dass Geschwister Wuttke schon 8-mal die Möglichkeit hatten, Menschen in Albanien zu besuchen. Ich habe diesen Zusammenhang, glaube ich, schon mal hier kurz erwähnt. Es sind Menschen, die damals 2015 oder 2016 nach Deutschland gekommen sind, hier aber dann nicht bleiben durften und dann wieder nach Albanien zurück mussten. Und die Schwester Wuttke, die hat damals so Kontakt zu den Familien auch hergestellt und das Ganze auch gepflegt die ganze Zeit. Und so waren die Geschwister jetzt 3 Wochen in Albanien wieder gewesen und merken einfach, dass auch dort der Hunger, der Durst nach dem Wort Gottes da ist. Die Geschwister haben angefangen, jetzt weiß ich nicht seit wann, aber zumindest die albanische Sprache auch zu sprechen oder zu lernen erstens und sprechen dort mit den Leuten auf Albanisch. Und das öffnet natürlich auch Türen, das öffnet Herzen. Und so wurde auch das uns mitgegeben als ein Gebetsanliegen, das wir weiter vor Gott auch bringen wollen. Bezüglich der Evangeliumsposaune wurde uns mitgeteilt, dass wir auch diese Arbeit weiter im Gebet vor Gott bringen wollen. Bruder Nimz ist schon 81 Jahre und wir wissen, dass er ja dort der verantwortliche Redakteur ist. So wollen wir auch dieses Anliegen vor Gott bringen, wie die Arbeit dort auch weitergehen kann. Die Geschwister aus Herford haben berichtet, dass sie am 22. November jetzt eine Taufe planen. Und aufgrund all dieser Einschränkungen ist es natürlich jetzt alles nicht so einfach, haben aber doch gebeten, dass wir sie im Gebet unterstützen möchten, dass es ihnen doch auch gelingen möge. Eine Schwester aus Gifhorn wird sich dann auch noch mittaufen. Dann hat Bruder Helmut Brose mitgeteilt, dass er die Arbeit unter der Jugend an Bruder Eduard Hagel abgegeben hat. Ja, das Schöne war noch, dass am Freitag so der Gedanke geäußert wurde: Mensch, wenn wir schon online auch sprechen, vielleicht können wir auch andere Brüder noch dazu schalten, die ja noch etwas weiter von uns weg wohnen Und so war der Gedanke gewesen, die Brüder in Kasachstan anzurufen. Bruder Reinig hat nicht teilgenommen, aber Bruder Waldemar Adler hat sich dann am Samstagmorgen auch draufgeschaltet und hat dann berichtet, dass grundsätzlich bei ihnen auch die Gottesdienste verboten sind, aber sie doch eine Möglichkeit bisher gefunden haben, bei sich am Ort die Versammlungen durchzuführen. In Karaganda haben die Geschwister sich eine Zeit lang nicht versammelt, dann viermal zusammengekommen und aktuell können sie wieder nicht zusammenkommen. Ja, dann am Samstagmorgen haben wir auch eine Ansprache auch gehört, eine Andacht. Und so möchte ich auch diesen Gedanken jetzt mit uns auch doch teilen. Zum einen wollen wir aufschlagen, Jeremia 10, Vers 21. Jeremia 10, Vers 21. Denn die Hirten sind zu Narren geworden und fragen nicht nach dem Herrn, darum können sie auch nichts Rechtes lehren. Und ihre ganze Herde ist zerstreut. Ein sehr ernstes Wort, was hier der Prophet Jeremia auch ausspricht. In diesem Zusammenhang klagte er, dass das Volk verschleppt wurde, dass auch ab dem 19. Vers heißt es so, ach mein Jammer und Herzeleid. Ich denke aber, es ist meine Krankheit, ich muss sie ertragen. Mein Zelt ist zerstört und alle meine Seile sind zerrissen. Meine Kinder sind von mir gegangen und sind nicht mehr da. Niemand ist da, der mein Zelt wieder aufstellt und meine Zeltdecken befestigt. Und dann kommt dieser anklagende Vers gegen die Hirten, denn die Hirten sind zu Narren geworden und fragen nicht nach dem Herrn, darum können sie auch nichts Rechtes lehren und ihre ganze Herde ist zerstreut. Und wir können diesen Vers in vier Abschnitte, in vier Bereiche auch einteilen. Der erste bezieht sich ja direkt auf die Hirten, dass sie ihre Pflicht versäumt haben, dass sie zu Narren geworden sind. Sie haben nicht nach dem Herrn gefragt, das ist die eigentliche Ursache. Und dann kommen die Folgen. Und die Folgen lauteten, sie konnte nichts Rechtes lehren und die ganze Herde hat sich auch zerstreut. Und wenn wir auf den ersten Punkt eingehen, ein Hirte hat doch die eigentliche Aufgabe, die Schafe zu hüten, nach den Schafen zu schauen, für sie zu sorgen, sie zu weiden, ob es Futter ist, ob es das Wasser ist, sie vor Gefahren zu schützen, vor der Sonne, vor dem Sturm, wie auch immer. Das ist seine Aufgabe. Und wir lesen hier aber das Ergebnis dessen. Die Hirten haben eine Aufgabe inne gehabt und das Ergebnis, die Folge der Arbeit ist, dass es völlig umsonst war. Die ganze Herde ist sozusagen zerstreut. Die ganze Herde hat Schaden auch gelitten. Und wir können ja diesen Vers auch ja geistlich anwenden. Ich glaube, wenn schon im Natürlichen kein Hirte eine Aufgabe antritt und denkt, ja, mir ist es doch völlig egal, wie es den Schafen geht, schließlich muss er sich doch verantworten für die Schafe, wie viel mehr eigentlich im Geistlichen. Dass Gott bestimmten Menschen Aufgaben anvertraut, den Hirten seiner Schafe, und vertraut ihnen Menschen an. Und die Hirten müssen ihre Aufgabe sorgfältig auch doch erfüllen. Und doch, obwohl alles so logisch klingt, schildert der Prophet Jeremia uns ein sehr düsteres Bild. Und ich habe mich gefragt, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass Menschen, die eigentlich ja, ihre Arbeit doch gerne machen, die Berufung doch haben, Hirte zu sein, dass sie so kläglich auch scheitern. Nun, in dem ersten Abschnitt, da heißt es, die Hirten sind zu Narren geworden. Das können wir auch so Narren übersetzen, dass sie dumm, dass sie töricht, dass sie unverständlich auch waren. Die Brunsübersetzung bringt es hier nochmal einen Gedanken auch dazu, die sagt so, die mich führen sollten, waren töricht, sie fragten nicht nach dem Herrn. Die Hirten haben die Aufgabe, die Schafe zu führen, sich um sie zu sorgen. Und diejenigen, die mich führen sollten, so klagt der Prophet, die haben völlig versagt. Weil das Ergebnis war, dass die Herde sich komplett auch zerstreut hat. Und die Ursache ist ja, dass die Hirten nicht gefragt haben nach dem Rat des Herrn. Und das ist so ein ernster Gedanke, wenn man in das Alte Testament reinschaut, in das Neue Testament. Im Neuen Testament wird uns berichtet von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten, die ihre Satzungen wiederum hatten, aber von den wahren Geboten Gottes abgewichen sind. Und so merken wir, es gibt immer wieder Zeiten, wo auch hier eine Not ist. Und Gott gibt doch selber uns eine Zusicherung. Wir wollen uns jetzt kurz auf den Gedanken des Oberhirten auch wenden. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 18, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das ist etwas Wunderbares, wenn auch Menschen zu kurz kommen, wenn Menschen versagen, wenn Menschen auch scheitern, so können wir, jeder Einzelne, immer aufschauen auf unseren Oberhirten, der uns auch durch schwierige Situationen auch hindurch tragen kann. Wenn wir so denn diesen Vers nehmen, Gott will seine Gemeinde bauen, er arbeitet über den Heiligen Geist, der Menschen überführen soll von Sünde, von Ungerechtigkeit und sozusagen Menschen neues Leben geben kann, aber Gott arbeitet auch über Menschen. Und darum ist hier dieser Vers nicht nur sozusagen vielleicht nur für die Gemeindeältesten oder sonst wie wichtig, er ist eigentlich für jeden Einzelnen von uns auch wichtig. Warum wichtig? Weil uns einfach die Folgen geschildert werden, wenn wir nicht nach dem Rat des Herrn fragen. Mir ist letztes Jahr, als wir hier noch dieses Ehe- und Familienseminar durchgeführt haben, eins nochmal deutlich so geworden, dass, wie es uns in Epheser 5 ab dem 23. Vers auch geschildert wird, die Stellung des Mannes, die Stellung auch der Frau, dass hier, ja, ich will nicht sagen richtig Unklarheit, aber doch Fragen einfach da sind. Und wisst ihr, die Gesellschaft mit ihrem Einfluss, ja, das wirkt sich auf uns aus und macht sich eben auch bemerkbar. Epheser 5, Vers 23 lesen wir, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Aber wie die Gemeinde Christus untergeordnet ist, so auch die Frauen ihren Männern in allen Dingen. Nun, wenn die Frau den Mann als Haupt hat Und das Haupt sozusagen bestimmt ja, trägt die Verantwortung, wie das Ganze laufen soll in einer natürlichen Familie. Und wir wollen jetzt diesen Gedanken weiterdenken. Kann der Mann aber ganz frei nach Belieben die Familie führen? Oder muss der Mann vielleicht auch fragen? Und zwar den fragen, der über ihm steht. Und das ist Christus selber. Genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, so unterstellt sich der Mann in dieser Verantwortung auch Gott doch selber. Und das wird jetzt ganz, ganz praktisch in unserem praktischen Leben, wenn wir vor Entscheidungen stehen, dass wir tatsächlich nicht nur aufgrund unserer Erfahrungen Entscheidungen treffen, sondern dass wir den Herrn um Rat fragen sollen. Und der Gedanke geht ja noch weiter. Wie können wir überhaupt den Willen Gottes in unserem Leben erfüllen? Und das sind ja zwei Komponenten. Zum einen, dass wir nach dem Rat des Herrn, nach dem Willen Gottes fragen. Und der zweite Schritt ist, dass wir unbedingt dann auch ja tun müssen. Und erst wenn die beiden zusammenkommen, dann haben wir tatsächlich den Willen Gottes auch erfüllt. Es ist wichtig, dass wir Gott um Rat fragen, aber es ist dann wichtig, dass wir diese Verbindlichkeit dem Worte gegenüber, dem Worte Gottes auch haben und danach tatsächlich auch tun. Dieser Gedanke, der ist ermutigend für uns. Wenn wir unser Leben nach dem Wort Gottes ausrichten, dann gibt Gott uns Verheißungen. Zum Beispiel schon im Alten Testament, in Psalm 32, Vers 8 steht: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das sagt Gott schon im Alten Testament. Wie viel mehr, wenn wir sagen, dass der Heilige Geist uns hier im Leben anleiten soll. Wir haben viele, viele Hilfestellung im Wort Gottes selber. Das heißt, wenn wir das Wort Gottes lesen, das gibt uns so viel Ausrichtung für unser praktisches Leben. Und dann gibt es natürlich einen gewissen Bereich, wo wir sagen, Mensch, aber wie soll ich mich vielleicht in dieser oder in jener Situation verhalten? Und da dürfen wir doch zu Gott kommen und ihm einfach auch alles darbringen. Und er ist gerne bereit, uns führen und auch leiten. Ich möchte uns aus Römer 8, Vers 31 noch einen Vers jetzt lesen. Die Zuversicht der Auserwählten Gottes. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Und hier der Gedanke, wenn wir Gott um Rat fragen, wer kann dann sozusagen gegen uns sein? Dass er sagt, du handelst einfach falsch. Wir können ganz gewiss, ganz getrost sein, wenn wir uns nach dem Wort Gottes, nach dem Willen Gottes ausrichten, dann ruht der Segen Gottes auf uns. Die Übersetzung Hoffnung für alle bringt es in einem Punkt nochmal deutlicher. Da heißt es so, kann man wirklich noch mehr erwarten? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Kann man eigentlich noch mehr erwarten? Man kann nicht mehr erwarten. Wenn wir Hilfe bei Menschen suchen, so wissen wir, ja, Menschen können uns eine Zeit lang vielleicht unterstützen, helfen, wie auch immer. Aber sich auf Menschen genauso verlassen wie auf Gott, das kann gewaltig auch schief gehen. Und darum kann man wirklich mehr erwarten. Man kann nicht mehr erwarten, wenn man sich tatsächlich auf Gott auch verlässt. So möge auch dieser Gedanke für unser praktisches Leben auch eine Hilfe sein. Ich dachte, diesen Gedanken doch weiterzugeben. Er ist natürlich für uns als Brüder sehr wichtig gewesen, aber ich denke, wenn wir so praktisch ins Leben hineinschauen, so ist es für uns auch von großer Wichtigkeit. Ich möchte zwei Punkte heute Abend nochmal an Themen uns weitergeben, die wir auch mit den Brüdern besprochen haben. Zum einen natürlich die aktuelle Lage. Eigentlich, ja, alle Gemeinden haben soweit berichtet, dass es war für alle ja gleich gewesen, ab dem Mai durften wir uns ja wieder versammeln. Und so ist insgesamt doch die Entwicklung positiv, dass Menschen doch zu Gott auch finden. Einige Gemeinden konnten auch Taufen durchführen. Das ist durchaus positiv, aber es wurde auch dieser Gedanke kurz erwähnt und es passt eigentlich zu diesem letzten Teil dieses Verses, den wir betrachtet haben, dass einige Besucher oder Geschwister, wie auch immer, irgendwie von den Gottesdiensten fernbleiben. Und das ist auch der Gedanke, der uns auf dem Herzen liegt. Wie können wir einerseits auch diesen Menschen helfen? Und dann hat aber auch ein Bruder folgenden Gedanken weitergegeben. Es ist ganz wichtig, dass wir uns natürlich um diese Schäfchen kümmern, aber es gibt auch in den Gottesdiensten, in den Versammlungen Menschen, die schon jahrelang kommen, aber in dem Sinne sich überhaupt nicht beteiligen. Und er hat gefragt, wo ist dann der Unterschied? Die anderen bleiben einfach weg. So, und die anderen kommen zwar, aber sie sind doch nicht in gewisser Weise zu Hause. Zumindest beteiligen sie sich nicht. Man sieht nicht, dass hier wirklich Leben aus Gott ist. Und auch das ist natürlich eine Gefahr. Das heißt, wir können aus Gewohnheit kommen, hier den Platz sozusagen besetzen. Es kommt aber schlussendlich darauf an, ob Leben aus Gott da ist. Wir sind bei dem Thema der aktuellen Situation auch auf den Gedanken kurz gekommen, den ich bereits am Sonntag versucht habe, uns weiterzugeben. Ja, wie ist es überhaupt in dieser Situation? Wie sollen wir uns jetzt verhalten? Ist sozusagen die Erkrankung oder die Pandemie, ist das von Gott gesteuert oder mischt hier Satan auch mit? Gebrauch der Menschen? So, es sind viele Fragen. Aber schlussendlich können wir auf Grundlage des Wortes Gottes ziemlich getrost sagen, dass alles an Gott vorbeigeht. Und eins hat der eine und der andere Bruder dann auch erwähnt, warum wir davon auch ausgehen können, dass die Situation wirklich von Gott sozusagen auch gegeben wurde. Und hier einfach der Gedanke, wenn wir aus dem Alten Testament einfach betrachten, wie Gott sein Volk geführt hat, so lesen wir immer wieder, wenn sich das Volk nach den Rechten, nach den Geboten hält, dann wird der Segen Gottes auf dem Volk ruhen. Wenn sich aber das Volk abwendet von den Gesetzen und Geboten des Herrn, dann hat Gott auch sozusagen auch den Fluch ausgesprochen über die Ernte, dass Tiere kommen werden, in das Land verunsichern, die Städte, die Dörfer und so weiter und so fort. Das heißt, und auch im Alten Testament, wo wir sehen, das Volk Juda, das Volk Israel, wo Gott durch die Propheten gesprochen hat, immer wieder, und das Volk hat sich ja mal aufgerappelt und dann wieder gefallen, und schlussendlich dann nicht nach dem Herrn gefragt, war die Antwort Gottes, dass er sein Volk, und das wollen wir mal bedenken, sein Volk hat er sozusagen in die Verbannung geschickt. Und so sehen wir, wie diese Prinzipien Gottes auch arbeiten. Und da wurde die Frage gestellt, wie schaut es allgemein in unserem Land, wie schaut es allgemein auf der Welt aus? Ich möchte kurz auf den Gedanken vom Sonntag eingehen. Wenn da Jesus uns lehrt, dass wir beten sollen, dass der Wille Gottes auf Erden genauso geschehen soll wie im Himmel. So, und jetzt fragen wir uns ganz allgemein, geschieht Gottes Wille hier auf Erden? Wir müssen leider sagen, zu einem ganz, ganz großen Prozentsatz nicht. Menschen fragen nicht nach Gott, sie ignorieren alles, sie wollen von ihm nichts wissen, sie ergötzen sich in den Lustbarkeiten, in der Sünde, im Feiern, in der Arbeit, was auch immer so das Leben bietet. Aber von Gott möchte man nichts wissen. Das ist der eine Punkt. Und dann gibt es noch Entwicklungen, die wir hier auch schon erwähnt haben, die allgemein uns ja Sorgen machen. Und da hat ein Bruder gesagt, ob es nicht auch an der Zeit ist, manche Punkte nochmal deutlicher erwähnen, in welche Richtung sich die Gesellschaft bei uns auch entwickelt. Und so möchte ich jetzt ganz kurz nur auf ein paar Punkte eingehen, ohne sie jetzt wirklich in der Tiefe auch zu behandeln. Der erste Punkt ist ja der, dass eine starke Tendenz schon seit vielen Jahren besteht, die Benachteiligung der Frauen sozusagen rückgängig zu machen. So, es soll eine Gleichstellung von Mann und Frau auch sein. Das heißt, Frauen sollen in verantwortliche Positionen rein, Frauen sollen an die Macht sozusagen auch kommen. Und das merken wir in vielen, auch politisch das Ganze. Wir merken das, wie Gesetze erlassen werden, dass in gewissen Firmen die Leitungspositionen eben von Frauen besetzt werden müssen. Ohne zu fragen, ob dann die Person auch in dem Sinne eine Eignung hat oder nicht. Aber man hat sich festgelegt, es muss eine Frau sein, fertig. So, wir merken einfach, dass der Satan natürlich auf beiden Seiten arbeitet. Dass er durch die Sünde, die Menschen ist, haben die Männer in vielfacher Hinsicht die Frauen benachteiligt. Das ist tatsächlich so. Und auf der anderen Seite merken wir, wie Satan so eine Situation gebraucht, um jetzt wieder die Sache dann nicht nach biblischem Standard auszurichten, sondern wieder in eine ganz verkehrte Richtung zu lenken. Der zweite Punkt, die Abtreibungen bei uns auch im Lande. Ich habe mal kurz recherchiert, es wird in der Statistik bekannt gegeben, dass wir 100.000 Kinder jedes Jahr in Deutschland abgetrieben werden. Also Fälle, die wirklich bei den Ärzten auch registriert sind. Auf der anderen Seite, bis jetzt zumindest, gibt die Statistik an Menschen, die an Corona gestorben sind, 11.700. Und hier in dieser Statistik sind ja Menschen dabei, die auch noch einige andere Krankheiten hatten, aber den Virus Corona halt auch hatten. Man weiß ja vielfach gar nicht, ob Corona ursächlich ist oder nicht, aber zumindest die Menschen, die hatten Corona. Aber wie dem auch sei, wir sprechen hier von 100.000 Babys, die abgetrieben werden, jedes Jahr in Deutschland. Und wir sprechen jetzt von 11.700 Menschen, die an Corona gestorben sind. Wir haben am Anfang der ganzen Pandemie diese Aussagen gehört, wir wollen die Schwächsten schützen. Und da hat man gemeint, die älteren Leute. Und darum diese Maßnahmen, die uns allen wahrscheinlich in Stückchen vielleicht auch nicht ganz nachvollziehbar ist, auch die wirtschaftliche Seite, wie man das Ganze auch angeht. Aber der Grundgedanke ist der, man will das Schwache schützen. Und auf den Punkt möchte ich jetzt nicht eingehen, aber ich möchte nur gegenüberstellen, dass das Schwache, das ich überhaupt nicht wehren kann, das wird aber vollkommen toleriert. Und nicht nur das, sondern es gibt Kräfte dahinter, da ist die UNO, das sind die Vereinten Nationen. Und ich möchte uns nur vier Punkte vorlesen, die bei Ihnen auf der Agenda stehen. Freier Zugang zur Abtreibung für alle Frauen und Mädchen. Abtreibung soll als grundlegendes Menschenrecht in der Verfassung verankert werden. Dann kommen Punkte, auf die ich jetzt noch eingehen werde: sexuelle Orientierung und die Propaganda der Genderideologie und die umfassende Sexualerziehung bereits für Kleinkinder. Das hat diese Organisation ganz groß auf die Fahne geschrieben und das treiben die auf der ganzen Erde, je nachdem wie die Staaten mitmachen, wollen sie das Ganze auch durchsetzen. Ganz aktuell haben wir den Fall, dass in Polen das Verfassungsgericht sozusagen ja, verboten hat, Abtreibung von behinderter und kranker Kinder. Also wenn es festgestellt wird, eine Frau ist schwanger und das Kind ist krank oder behindert, so hat das Gericht das Ganze jetzt verboten, es weiter so zu machen. Und in Polen finden massenweise Proteste statt. Menschen gehen auf die Straße und bezeichnen es eine größte Ungehörigkeit, so zu handeln. Ich möchte einfach so diesen Punkt so uns weitergeben, wie es aktuell auch abläuft. Andere Regierungen machen ja schon komplett mit. Und Polen lehnt sich jetzt hier zumindest noch in gewisser Weise auf. Ich möchte auf einen Punkt eingehen, der allgemein überschrieben wird mit Diversität. Das bedeutet Vielfalt. Das heißt, es gibt nicht nur ein Geschlecht, also zwei Geschlechter, Mann und Frau, sondern es gibt einfach mehrere Geschlechter. Das Thema Homosexualität spielt hier eine ganz, ganz große Rolle auch. Was sagt eigentlich die Bibel uns dazu? Schon im Alten Testament lesen wir, 3. Mose 18, Vers 22, du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel. Und dann diese bekannten Verse aus Römer 1, ab dem 26. Vers möchte ich uns vorlesen. Römer 1, Vers 26. Darum hat sie Gott, und Gott spricht, oder Paulus spricht hier von den Nationen, die in Sünde leben. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Umgang in den unnatürlichen verwandelt. Ebenso haben auch die Männer den natürlichen Umgang mit der Frau verlassen, sind zueinander entbrannt in ihren Begierden und haben Mann mit Mann Schande getrieben und haben den Lohn ihrer Verirrung, wie es denn sein musste, an sich selbst empfangen. Und weil sie es nicht wert hielten, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben, an ihren untauglich gewordenen Verstand zu tun, was sich nicht ziemt. So auch hier, vielleicht denkt der ein oder der andere, es ist eine ganz neue Entwicklung in der Gesellschaft. Die Entwicklung, sie ist nicht neu in dem Sinne, sondern die Gefahr lehrt uns schon das Alte Testament. Und der Apostel Paulus bezieht hier sehr, sehr deutlich auch Stellung. Und hier einfach diese Verse, dass Gott Menschen dahin gegeben hat, weil sie eben an der Natur, zum Beispiel wie der Apostel Paulus in einem anderen Vers hier beschreibt, Gott nicht anerkannt haben. Und wie es hier heißt in dem 28. Vers, weil sie es nicht für wert hielten, Gott zu erkennen. Menschen hatten die Möglichkeit, aber sie haben es nicht für wert gehalten, hat Gott sie dahin gegeben. Und ich möchte uns einen kleinen Abschnitt jetzt vorlesen, der vielleicht diesen Punkt uns nochmal deutlicher zeigen soll. Ein Zeitungsabschnitt, der vorgestern in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auch erschienen ist. Die Überschrift lautet: Diese DAX-Konzerne tun viel für Homosexuelle. Mehr Frauen in den Vorstand, mehr Menschen mit Migrationsgeschichte ins Unternehmen. Von den DAX-Konzernen wird immer mehr Anstrengung für Vielfalt erwartet. Bemühen Sie sich auch um schwule und lesbische Mitarbeiter? Das ist sozusagen der Gedanke, der jetzt hier behandelt werden soll. In der Arbeitswelt ist die sexuelle Orientierung noch oft ein Tabuthema. Der Softwarekonzern SAP hat in einem neuen Ranking unter den DAX-Konzernen den ersten Platz errungen. Er setzt sich, glaubt einer Umfrage eines Dienstleisters, am stärksten für Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle ein. Schon im Vorjahr hatte das Waldorfer Unternehmen in der Rangliste die Nase vorn gehabt. Auf dem zweiten Platz sieht die Befragung die Deutsche Bank, Platz 3 erzielte Siemens. Den letzten Platz belegte Energieversorger E.ON, auf dem vorletzten steht die Deutsche Wohnen. Insgesamt haben aber mehr als die Hälfte der Unternehmen mehr als 50% der möglichen Punkte erzielt. Das zeige, dass die Themen sexuelle Orientierung und die Vielfalt mittlerweile auf der Agenda der Arbeitgeber angekommen seien. Dass aber wiederum nur 5 Unternehmen über 70% erreicht haben, zeigt auch, dass wir noch einen sehr langen Weg vor uns haben. Lass uns diesen Satz uns gut merken. Für das Ranking wurden den Unternehmen je 53 Fragen gestellt. Dabei ging es in etwa darum, ob es ein Netzwerk im Unternehmen gibt, das sich sozusagen für diese Menschen auch einsetzt und welchen Stellenwert es in der Firma genießt. Oder es wurde gefragt, ob entsprechende Schulungen zur Sensibilisierung der Angestellten angeboten wurden, auch in Corona-Zeiten. Ein Thema der Befragung war außerdem, ob die Unternehmen die umstrittene sogenannte inklusive Sprache verwenden. Wichtig zur Einordnung der Ergebnisse ist, dass einige der getesteten Unternehmen zugleich Kunden dieser Ulala Group sind, die diese auf ihrer Website als Partner bezeichnet. Also diese Ulala Group, eine Organisation, die sich für diese Menschen, für die Vielfalt der Menschen auch einsetzt. Das Thema Vielfalt hat jüngst an Wucht gewonnen, denn aktuell machen sich mächtige Stimmen aus der Finanzbranche dafür stark. Die amerikanische Beteiligungsgesellschaft Blackstone will sich künftig nur noch an solchen Unternehmen mehrheitlich beteiligen, deren Vorstände divers genug besetzt sind, wie sie vor wenigen Wochen verkündet hat. Das ist so dieser kurze Artikel, können wir selber nachlesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Was können wir daraus entnehmen? Hinter sozusagen dieser Entwicklung, da stehen keine Zufälle, sondern es sind Menschen, es sind Organisationen dahinter, die viel Geld haben und die wirklich alles daran setzen, um sozusagen diesen Gedanken in den Menschen zu verankern. Und wir haben hier gelesen, wie jetzt dieser Vorsitzende hier sagt, von dieser Organisation, nur 5 Unternehmen haben bereits 70% erreicht. Das ist eigentlich schon sehr viel, meine ich, auf dem Gebiet, aber es ist den Menschen ja zu wenig. Und er sagt, das ist noch ein sehr langer Weg vor uns. Das heißt, sie setzen alles dran, um das Ganze weiter auch durchzusetzen. Und dann vor allem dieser letzte Gedanke, dass Unternehmen sozusagen gegeißelt werden. Das heißt, sie bekommen kein Geld, wenn sie entsprechend nicht nach diesen Richtlinien eben sich halt verhalten. Und so merken wir, wie eins mit dem anderen sehr, sehr stark verbunden ist. Vielleicht möchte der eine oder der andere im Unternehmen selber vielleicht nicht so handeln, aber er braucht Geld und dann sagen die Leute, du kriegst erst Geld, wenn du sich so verhältst. Und die Frage ist, wenn das ebenso weitergeht, wie es eben geht, wie wird es eben weitergehen? Was bedeutet es für uns persönlich, für unsere Kinder? Und das bringt uns vielleicht auf den Gedanken, ob Gott nicht auch hier sozusagen eine Bremse einlegt und den Menschen sagt, es geht so nicht weiter. Menschen sollen nachdenken. Menschen waren so in ihrer Selbstsicherheit unterwegs, dass alles, was sie vorhatten, so man ist überall abgesichert, man hat Versicherungen, man hat ein Häuschen und man wird ja etwas vererben und man hat keine Sorgen in dem Sinne vielfach gehabt. Und auf einmal kommt dieser kleine Virus und Menschen sind absolut verängstigt. Und Gott redet und solche Situationen auch zu diesen Menschen. Und darum ist nochmal auch die Frage, wie sollen wir beten? Wir sollen beten, dass einerseits Gottes Wille geschieht in diesen Tagen, in dieser Situation. Aber wir sollten es, glaube ich, noch viel, viel stärker es in unseren persönlichen Gebeten, auch wenn wir hier zusammenkommen, den Gedanken zum Ausdruck bringen, dass wir für die Obrigkeit beten sollen. Da ist schon so viel sozusagen abgewichen worden von dem biblischen Maßstab. Und ich habe das ja am Sonntag gesagt, die Folgen, die dann mehr und mehr eintreten werden, das wird uns ja alle auch betreffen. So wollen wir nicht nur denken, ja, uns geht's gut, irgendwie wir können zusammenkommen und wir haben es doch prima. Sondern wir wollen uns wirklich in Fürbitte für Menschen einsetzen, die auch verkehrte Sinne haben. Dass Gott uns persönlich gnädig sein möchte in unserer Zeit, dass wir unseren Glauben wirklich bis ans Ende doch bewahren mögen. Es wurde noch ein anderer Gedanke mit den Brüdern geteilt, auch das Thema der Verordnungen. Ein Thema, das uns ja allen auf dem Herzen auch liegt. Wie kann man es halten? Wir haben ja schon im Frühjahr das Ganze ja ausgesetzt. Und so hat man einige Punkte auch besprochen. Und ich sag mal, theoretisch wären Möglichkeiten gewesen, dass man vielleicht auch das Abendmahl, das heißt, den Wein und das Brot irgendwie darreichen kann. Aber mit der Fußwaschung können wir, ich sage mal, mit den aktuellen Gesetzen es nicht vereinbaren. Und so war der Gedanke, soll man nur in Teil halten oder nicht. Und so haben insgesamt die Brüder einmütig so gesagt, wir wollen alles halten, aber aktuell scheint es nicht angemessen zu sein, das Ganze durchzuführen. Und so wollen wir das Ganze in Gottes Hände legen. Der Herr Jesus hat nicht gesagt, wie oft wir das Ganze halten sollen. Es gibt ja Hinweise auch in Apostelgeschichte, als ob die frühen Christen viel, viel öfters gehalten haben als wir. Also nicht zweimal im Jahr, sondern es gibt Hinweise, als ob sie fast jede Woche es gehalten haben. So, aber vor Gott Wir haben nirgends tatsächlich etwas, dass man sagt, man muss 10-mal oder 5-mal oder 1-mal halten. Ein Bruder hat erwähnt, dass es auch in Russland vor einigen Jahrzehnten Situationen gab, wo einiges sehr schwierig war. Und da hat man auch damals empfunden, das Ganze vor sich herzuschieben, zum Beispiel auch Taufen. So, es sind spezielle Fälle und so haben wir als Brüder es empfunden, für die Verordnungen, sie sozusagen in der aktuellen Situation nicht zu halten. So möchte ich bitten, dass wir ja, im Gebet auch dieses begleiten. Was wir aber empfunden haben, dass wir über die Verordnungen in den Predigten trotzdem auf das Thema eingehen. Das ist ganz, ganz wichtig. 1. Korinther gibt uns ja den Hinweis, dass durch das Halten der Verordnungen erinnern wir uns an den Tod Jesu Christi. Das soll nicht nur zu Ostern geschehen, sondern es sollte viel öfters geschehen. Ja? Und hier der Gedanke, den wollen wir auch weiter verfolgen und über das Thema der Verordnungen auf jeden Fall auch in unserem Gottesdienst dann auch mal sprechen. Nun soweit eine kurze Zusammenfassung dessen, was wir mit den Brüdern gesprochen haben. Und so sehen wir einerseits, dass wir in sehr bewegten Zeiten leben, dass Entwicklungen um uns herum stattfinden, die eindeutig gegen das Wort Gottes auch gehen. Und es geht nicht nur uns Erwachsene etwas an, sondern es werden schon kleine Kinder vom Kindergarten, von der Schule an mit dieser Ideologie sozusagen konfrontiert und nicht nur konfrontiert, sondern ganz bewusst auch belehrt. Und so wollen wir auch dieses Thema ja, zu Herzen nehmen, von Menschen auch eintreten. Wir wollen jetzt stille werden zum Gebet und knien uns hin.